Ich habe den Glauben in die Menschheit verloren. Ich glaube an die Wissenschaft. Ich glaube an Urknall. Ich glaube, dass die Menschen von den Affen abstammen und die Affen im Zoo eigentlich unsere Verwandten sind. Ich glaube an Aliens und dass Leben auf anderen Planeten und Galaxien möglich ist. Ich glaube an Energie, die da irgendwie umeinander schwebt und an Geister. Und ich glaube an gar nichts. Und ich glaube an einen allmächtigen und allwissenden und vollkommen liebenden Gott. Macht einfach so viel mehr Sinn, an den zu glauben. Für mich. Das Wort Glauben definiert Duden folgendermaßen. Es gibt verschiedene. Ich habe nur eins aufgeschrieben von dort. Etwas für möglich und wahrscheinlich halten, annehmen oder meinen. Oder auch etwas fälschlich glauben, für jemanden oder etwas halten. Etwas für wahr, richtig, glaubwürdig halten. Gefühlsmässig von der Richtigkeit von einer Sache überzeugt sein. Oder Aussage. Jemandem oder einer Sache vertrauen, sich auf jemanden oder etwas verlassen. Vom Glauben erfüllt sein, gläubig sein. In seinem Glauben von der Existenz einer Person oder Sache überzeugt sein, etwas für wahr oder wirklich zu halten. Auch ChatGPT sagt, Glauben bezeichnet allgemein das für wahr halten, vertrauen oder überzeugt sein von etwas, ohne dass dafür zwingend ein vollständiger Beweis vorliegt. Und im Hebräerbrief wird der Glaube so definiert. Was ist denn der Glaube? Er ist ein Rechnen mit der Erfüllung dessen, worauf man hofft. Ein Überzeugtsein von der Wirklichkeit unsichtbarer Dinge. Weil unsere Vorfahren diesen Glauben hatten, stellt Gott ihnen in der Schrift ein gutes Zeugnis aus. Wie können wir verstehen, dass die Welt durch Gottes Wort entstanden ist? Wir verstehen es durch den Glauben. Durch ihn erkennen wir, dass das Sichtbare seinen Ursprung in dem hat, was man nicht sieht. Das Wort grundlegend, da jetzt in der neuen Genfer Übersetzung, bedeutet Zuversicht und Wissen. Das griechische Wort dafür ist Hypostasis. Es beschreibt nicht einfach ein Gefühl, das schnell wieder verschwindet, sondern es beschreibt eine gefestigte innere Haltung. Obwohl sich Glaube aufs Unsichtbare und Erhoffte richtet, ist er nicht einfach subjektiv oder irgendwie einbildig. Der Glaube ist Ausdruck von einer tiefen, festen Überzeugung, weil er sich auf Gottes Wort verlässt. Fun Fact, das ist die einzige Definition vom christlichen Glaubensbegriff im Neuen Testament, im Hebräerbrief. Ist Glaube jetzt also wichtig? Ist es wichtig, von etwas überzeugt zu sein, was man nicht sieht? Also, viele Menschen würden auf das antworten, bist du blöd? Wenn man es nicht sieht, dann existiert es nicht. Vielleicht sind ihr mit eurem Glauben auch schon auf so Leute gestossen, die genau so reagiert haben wie auf den Bildern. Sobald du wie gesagt hast, du bist Christ oder sagst, hey, ich glaube an Jesus, willst du davon hören? Nein, stopp, halt, hör auf reden. Lass mich in Ruhe, ich will es gar nicht hören. Ja, da kann man nichts machen. An etwas, das man nicht sieht, da kann ich nicht glauben. Ich brauche einen Beweis, dass es Gott gibt. Gut. Andere Frage. Wie kann man dann von etwas überzeugt sein, wenn man es nicht sieht? Was hat denn dich überzeugt, dass es einen Gott gibt? Ich möchte euch jetzt ein gutes Beispiel geben. Da steht etwas. Es hat vier Beine, es ist pink, es hat so eine Fläche so. Eventuell kann man darauf sitzen, aber mit Sicherheit weiss ich das eigentlich nicht, weil ich habe keinen Beweis. Schließlich habe ich es nicht ausprobiert und ich weiss auch immer noch nicht genau, was es ist. Und jetzt kann ich KI fragen und mir sagen lassen, was das ist, oder selber nachforschen. Ich habe jetzt mal selber nachgeforscht. KI hat gesagt, hey, aufgrund von diesen Merkmalen ist das so ein Kinderstuhl. Da sehen wir so ein paar Facts. Ich habe da noch ein bisschen selber nachgeforscht. Okay, ich bin jetzt aufgrund von diesen Facts und den Quellen und so, bin überzeugt, das ist ein Kinderstuhl. Ich glaube jetzt sogar, dass ich vielleicht sogar drauf sitzen kann, ohne dass er kracht. Ich teste das mal. Ja, hebt, passt. Ist jetzt nicht so bequem, ich bin ein bisschen gross, glaube ich. Aber hey, er hebt. Und was ich mit dem Beispiel möchte sagen, zum Wissen, dass der Stuhl existiert und zum Wissen, dass es ein Stuhl ist, wo ich drauf sitzen kann, habe ich mich auf eine Quelle gestützt. Und dann auch selber ausprobiert. Ich habe mich durch die Quelle und meinem Ausprobieren jetzt überzeugen lassen, ja, das ist ein Kinderstuhl, wo ich aber auch drauf sitzen kann, auch wenn es nicht so bequem ist. Und ja, ich weiss auch aus Erfahrung, dass das ein Kinderstuhl ist, weil ich habe das gelernt und ich habe auch gelernt, dass man darauf sitzen kann, aber ich stütze mich auch auf eine Quelle, zum Beispiel Menschen, die mir gesagt haben, hey Simone, das ist ein Kinderstuhl, der ist im Fall mega stabil, du kannst drauf hocken. Und genauso ist es eben auch mit dem Glauben. Was ist die Grundlage vom Glauben? Die Bibel? Oder der Koran? Oder Tora? Oder Mein Kampf vom Hitler? Oder wissenschaftliche Studien? Oder archäologische Funde? Oder irgendwelche Selbsthilferatgeber? Glauben, egal welche, basiert auf irgendeiner Grundlage, irgendeiner Quelle. Alles richtet sich nach einer Grundlage. Ein Mensch, der glaubt, dass Affen unsere Verwandten sind, ist nicht aus dem Nichts auf die Idee gekommen, sondern hat dem Darwin seine Theorie als wahr empfunden und sich davon überzeugen lassen. Unsere Grundlage ist aber Gottes Wort, die Bibel. Wir stützen uns in allem auf sie. Also wir versuchen es einmal und scheitern manchmal kläglich. Weil die Bibel ist nicht einfach so ein Buch, das man als Gute-Nacht-Lektüre lesen kann. Vor allem nicht, wenn man so eine komplizierte Übersetzung hat. Da liest man eine Seite und denkt sich, was ist jetzt da gestanden? Ich komme nicht raus, ich muss nochmal lesen. Also ich komme sehr langsam vorwärts, weil ich immer hängen bleibe und die Seite dreimal lesen, viermal lesen muss. Und genau so soll es eigentlich auch sein. Weil das, was man nicht versteht, das muss man noch nachfragen, muss man nachschlagen, nachschauen, vielleicht auch mal einen Bibelkommentar zur Hilfe nehmen oder ein Bibellexikon oder irgendeinen Konkordanz. Nicht aufschlagen, Allah. Freue dich des Herrn und er wird dir geben, was dein Herz begehrt. Ah, cool, ich muss mich nur freuen. Ah, und dann gibst du mir alles, was ich will. Danke. Nee. So ist es eben nicht. Das Phänomen nennt sich Proof-Texting. Also man nimmt einzelne Verse aus dem Kontext raus, um seine eigenen Überzeugungen zu bekräftigen oder zu bestärken. Und das Problem davon ist, dass so Fehlinterpretationen oder eben auch so falsche Lehren daraus entstehen können, wo wiederum andere Menschen sich davon angesprochen fühlen und das glauben. Und so gibt es halt das. Obwohl es eigentlich gar nie darum gegangen ist, dass Gott alles erfüllt, was man will, sondern dass er unser Verlangen neu ausrichtet, jetzt auf den Vers bezogen. Ein anderes Beispiel. Ich habe mal die Aussage gehört, Frauen, die predigen, die sind vom Teufel und befinden sich auf dem falschen Weg. Das ist die Aussage von einem einfachen Christ. Das ist seine Meinung. Ist okay, ist seine Meinung. Bei mir hat das natürlich ganz viele kritische Fragen ausgelöst. Weil wenn das so wäre, warum gibt es denn so viele Frauen, die predigen und von Gott die Berufung sogar bekommen haben? Hat Gott etwa den Fehler gemacht? Oder haben sie falsch gehört? Die Meinung, Frauen dürfen nicht predigen, kommt von einer Auslegung aus dem 1. Korinther 14, Vers 34. In den Gemeindeversammlungen sollen die Frauen schweigen. Denn es ist ihnen nicht erlaubt zu reden. Sie sollen sich viel mehr unterordnen, wie auch das Gesetz es sagt. Der Vers ist wichtig, dass man ihn im historischen Kontext betrachtet. Die Fehlauslegung besteht hauptsächlich darin, dass der Text als universales, zeitloses Verbot verstanden wird, wo Frauen in allen Kontexten zum Schweigen verpflichtet werden. Auf den ersten Blick könnte man meinen, es ist ein allgemeiner Befehl, dass Frauen nicht reden dürfen in der Kirche. Der Paulus erwähnt aber genau im gleichen Brief, im 1. Korinther 11, Vers 5, dass Frauen in versammelten Gemeinden beten und prophezeien dürfen. Oft wird aber der Vers, Frauen sollten schweigen, isoliert gelesen vom Rest, obwohl es nie um ein absolutes Schweigeverbot gegangen ist. Zusätzlich kommt dazu, dass es sich bei dem Text um eine spezifische Situation in Korinth handelt. Der Paulus hat sich im 1. Korinther 14, 33 bis 40 gesorgt um eine geordnete Versammlung. Er hat wollen, dass alles würdig und geordnet abläuft. Aber es hat halt Menschen gegeben, die in Zungen geredet haben, ohne Auslegung und prophetische Rücksicht auf andere. Und da haben eben auch ein paar verheiratete Frauen den Gottesdienst unterbrochen, indem sie Fragen gestellt haben. Der Paulus hat also ein lokales Ordnungsproblem angesprochen. Keine universale Regel für alle Zeiten. Ähnlich wie wir da in der Heilsarmee Aargau Süd über aktuelle Probleme austauschen und Lösungen suchen, die für unsere Gemeinde Sinn machen. Ein anderer Heilsarmee-Standort kann aber vielleicht gar nichts anfangen mit dem, weil sie in einem komplett anderen Kontext leben als wir. Ihr seht also, was die Bibel wirklich meint, ist vielleicht nicht immer ganz so einfach zu verstehen, wie man vielleicht das Gefühl hat. Ich stelle mir immer zuerst die Frage: Was hat das zu dieser Zeit bedeutet? Was war der historische Kontext? Wie haben die dort gelebt? Was war der Stand von diesen Frauen? Haben die überhaupt Bildung gehabt? Vermutlich nicht, darum mussten sie Fragen stellen. Komplexer, als man denkt. Und auch gefährlicher, als man denkt. Der Glaube ist an sich recht einfach. Der Mensch, Sünder, trennt von Gott, dem Vater. Jesus, Gottes Sohn, gestorben für unsere Sünde, damit wir zurück zu Gott finden dürfen und ewiges Leben haben. Simpel. Das lebendige Wort Gottes ist aber wirksam und schärfer als jedes zweischneidige Schwert. Es dringt hindurch bis zur Scheidung von Seele und Geist, von Mark und Bein und unterteilt Überregungen und Gedanken des Herzens. Hebräer 4, Vers 12. Also, das lebendige Wort Gottes wird mit dem Bild vom kurzen Schwert von einem römischen Legionär verglichen, wo alles zerschneiden kann. Das zweischneidige Schwert ist ein Bild für die Kraft vom Wort Gottes. Es ist heilsam, aber auch richtend. Ist euch bewusst, dass wenn ihr das Schwert in die Hand nehmt und auf einen sündigen Nachbar ausrichtet, ihr die Waffe in dem gleichen Moment auch gegen euch selber ausrichtet? Vergesst nicht, es ist ein zweischneidiges Schwert. Der Moment, wo du hinstehst und deinem Nachbar sagst, du da, in der Bibel steht im Fall, du sollst nicht lügen, nicht stellen und nicht lästern, sagst du genau die Worte eigentlich gegen dich selber auch. In dem Moment solltest du die Echtheit von deinem eigenen Glauben und Handeln hinterfragen. Warum ist dir der Glaube wichtig? Oder warum ist dir Gottes Wort wichtig? Damit du andere auf ihr Fehlverhalten kannst aufmerksam machen, mit Bibelversen um dich schmeißen und deine Überzeugungen damit erklären, begründen. Um was geht es eigentlich schon wieder genau? Gottes Wort schneidet tief. Es wehrt nicht nur Falschheit und Gottlosigkeit von anderen ab, sondern richtet auch das Innere von dem Menschen selber, der es ins Maul nimmt und offenbart verborgene Bosheit. Das Schwert, das ich jetzt gewagt habe, in die Hand zu nehmen, richtet sich jetzt auch in dem Moment auf mich selber. Mir kann es auch passieren, dass ich Bibelvers aus dem Kontext reisse. Mir kann es auch passieren, dass ich Sachen sage oder handeln, wo anderen wehtut. Mir passiert es auch, dass ich mich Gott widersetze oder ihn manchmal auch vergesse. Lüge und es nicht einmal merken, dass ich gelogen habe, weil es sich so normal anfühlt. Und wenn das ganze Leben auf Lügen aufgebaut ist, dann vergisst man, wie sich die Wahrheit eigentlich anfühlt. In dieser Familie, in der ich aufgewachsen bin, ist das Motto: Ignorieren geht überstudieren. Alles, was nicht gut ist, wird einfach unter den Teppich geschoben und nie angesprochen. Es ist halt einfach so, komm damit klar, Punkt. Ich habe also gelernt als Kind, besser ich sage nichts, als zu sagen, wie es mir wirklich geht oder irgendeine andere Meinung zu haben. Ich habe so oft in meinem Leben gelogen. Nicht zum anderen verletzen oder täuschen. Ich habe ja selber nicht mal gemerkt, dass ich überhaupt, dass ich lüge. Was mir jetzt aufgefallen ist, ich habe vor allem auch mich selber belogen und mich selber getäuscht. Meine echten Gefühle und Bedürfnisse habe ich so oft einfach verdrängt und unter den Teppich geschoben und es nicht gemerkt. Lachen ist meine Maske geworden. Brüllen habe ich verlernt. Meine Emotionen habe ich versiegelt. Ich habe schließlich von meinen Eltern gelernt, dass sie nicht wichtig sind. Durch Gott und gute Freunde und Therapeuten habe ich dürfen langsam realisieren, was da in meinem Inneren verborgen ist. Eine Therapiesession war so, ich bin auf dem Stuhl gehockt. Eine Therapeutin hat mir irgendeine Frage gestellt, ich habe keine Antwort darauf gehabt. Sie starrt mir einfach mega lang in die Seele. Und irgendwann sagt sie nur, geh nach Hause brüllen. Okay, gehen Sie einfach heim. Das ist Ihre einzige Hausaufgabe. Gehen Sie heim brüllen. Schauen Sie einen traurigen Film. Tun Sie versuchen, Ihre Tränen aus sich herauszuholen. Vielleicht hast auch du so etwas in deinem Leben, wo dir vielleicht jetzt auch überhaupt gar nicht bewusst ist, dass du so bist oder handelst oder fühlst, blockiert bist, dich versteckst oder dich gross und aggressiv machst, damit dir ja niemand zu nahe kommt, aus Schutz. Auch wenn du selber nicht weißt, was abgeht in dir inne, Gott weiss es für dich. Und er wird es dir irgendwann offenbaren. Vielleicht, wenn du ready bist und vielleicht, wenn du überhaupt nicht ready bist. So steht es auch im nächsten Vers. Du wirst dich auch müssen dafür verantworten vor ihm, für dein Handeln. Und kein Geschöpf ist verborgen vor ihm, sondern alles ist nackt und bloß vor den Augen dessen, dem wir Red und Antwort zu stehen haben. Das Wort Gottes ist lebendig und kein veraltetes Buch. Es hat die Absicht, wie ein zweischneidiges Schwert, und besteht darin, zu reinigen und zu heilen. Ich hoffe, dass seelische Heilung bei allen passieren darf. Aber lasst euch Zeit. Es braucht Zeit. Zum Glück ist unsere Antwort dazu schon in den nächsten Versen verfügbar. Da wir nun einen großen, hohen Priester haben, der die Himmel durchschritten hat, Jesus, den Sohn Gottes, so lasst uns am Bekenntnis festhalten. Denn wir haben nicht einen hohen Priester, der nicht mit uns zu leiden vermöchte in unserer Schwachheit, sondern einen, der in allem auf gleiche Weise versucht worden ist, aber ohne Sünde. Lasst uns also freimütig hintreten zum Thron der Gnade, damit wir Barmherzigkeit erlangen und Gnade finden und so geholfen werde zur rechten und uns so geholfen werde zur rechten Zeit. Ich frage euch nochmal, ist der Glaube wichtig? Bist du überzeugt davon, an etwas zu glauben, wo du nicht siehst und es keinen definitiven Beweis gibt? Nur Indizien dafür und Augenzeugen bricht, die schon sehr alt sind. Hast du eine bewusste Entscheidung getroffen, Jesus zu bekennen und ihm nachzufolgen, besonders auch in Zeiten von Zweifel, Schmerz und Prüfung? Oder bist du einfach Mitläufer und machst es einfach, ohne aktiv darüber nachzudenken? Ja, meine Familie geht halt in den Gottesdienst, komme ich halt auch mit. Vergesst nicht, das Wort Gottes ist nicht nur eine Waffe gegen andere und sollte auch nie als das missbraucht werden. Es ist genau eine Waffe gegen dich selber und dringt tief in dein Herz. Es ist wie mit dem Stuhl. Find selber raus, ob er dich mag tragen oder unter dem Gewicht zusammenbricht. Wenn er hebt, obwohl du brichst, dann hast du den Beweis, dass Gott dich mag tragen mit allem, was du mitbringst.